Starten jetzt heute mit der neuen Predigtserie zum Unser Vater Gebet. Heute mit den Versen vor dem eigentlichen Gebet mit der Frage, wie sollen wir denn beten? Und ich lade euch ein, mit mir aufzuschlagen in Matthäus 6 ab Vers 5 bis 8. Da steht Matthäus 6 ab Vers 5. Und wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler, die sich zum Gebet gern in die Synagogen und an die Straßenecken stellen, um von den Leuten gesehen zu werden. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. Wenn du beten willst, geh in dein Zimmer, schließ die Tür und dann bete zu deinem Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dich belohnen. Beim Beten sollt ihr nicht leere Worte aneinander reihen wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Macht es nicht wie sie, denn euer Vater weiß, was ihr braucht, und zwar schon, bevor ihr ihn darum bittet. Es ist ja so, dass Jesus seine Predigt hält, wahrscheinlich auf einem, wir würden sagen, Hügel. Sie sagten damals auf einem Berg. Die sogenannte Bergpredigt, und ich nehme an, dass da Jesus so saß und um ihn herum waren seine Jünger und dann um die Jünger herum noch ganz, ganz viele weitere Menschen. Und so sprach Jesus primär zu den Menschen, die ihm nachfolgten. Wir würden heute sagen, Jesus sprach zu Gläubigen. Aber es haben auch viele, viele weitere Menschen zugehört, die vielleicht auch skeptisch waren, kritisch, nicht so gläubig. Aber jedenfalls spricht hier Jesus hauptsächlich zu Gläubigen, und irgendwann in seiner Predigt sagt er, und wenn ihr betet, Jesus sagt damit nicht, und falls ihr mal auf die Idee kommt zu beten, ja dann. Nein, für Jesus war völlig klar, dass diejenigen, die ihm da zugehört haben, das waren Beter. Alle Menschen damals in Israel, würde ich mal sagen, haben sehr viel gebetet. Er sagt also nicht, wenn, falls ihr betet, sondern immer, wenn ihr betet, dann. Ja, was ist Gebet? Ganz logisch für uns, was Gebet ist. Gebet ist Reden mit Gott. Per Definition ist jedes Reden mit Gott Gebet. Kommunikation mit Gott. Damals in Israel gab es wohl kaum einen Zuhörer, der nicht betete. Israel war vielleicht so die reichhaltigste Religion, oder das Judentum, die reichhaltigste Religion damals, was das Gebetsleben anbelangt. Wir haben in der Bibel, im Alten Testament, 150 Psalmen, das ist das Gebetsbuch der Juden damals. Wir haben Gebete von Hanna, Gebet von Jona, Gebet von Daniel, Gebet, ganz viele Gebete im Alten Testament. Damals betete man sehr, sehr viel. Ich habe mich gefragt, wie sieht das heute aus in der Schweiz? Bundesamt für Statistik macht immer so Statistiken, und habe jetzt nicht genau eine Zahl gefunden, wie viel Prozent der Schweizer jeden Tag beten. Ich habe nur herausgefunden, dass 80% derjenigen, die sich als evangelikal bezeichnen, täglich mindestens einmal oder mehrmals beten. Das hat mich ein bisschen beruhigt. Also ich zähle mich ja auch dazu, zu den Evangelikalen. Wir beten also schon ungefähr jeden Tag. 80% der Säkularen hingegen beten nie, haben sie angegeben. Scheint logisch so, aber jetzt sehen wir vielleicht, wie die Situation in der Schweiz aussieht. Aber meine Frage ist heute Morgen, wie sieht es bei dir aus? Nicht in der Schweiz, wie sieht es bei dir aus? Ganz ehrlich so, vor dir selbst, betest du viel? Oder würdest du sagen, nein, ich bete eher wenig? Wünschst du dir mehr zu beten? Ich muss euch ehrlich sagen, ich habe bis jetzt noch keinen Menschen getroffen, der mir gesagt hat, Matthias, ich glaube, ich bete zu viel. Ich habe schon Menschen getroffen, die haben mir gesagt, ich möchte gerne ein bisschen mehr beten. Und so ehrlich unter uns, da gehöre ich auch dazu. Ich denke jetzt vielleicht, ja, Pastor, du wirst bezahlt fürs Beten. Ja, aber ich denke, ich wünschte mir auch noch mehr zu beten, so. Ich glaube, dass kein Mensch von Natur aus ein Beter ist. Ich glaube, niemand kommt auf die Welt und dann ist er der stärkste und größte Beter der Welt. Nein, wir sind von Natur aus nicht Beter. nicht Anbeter Gottes, sondern in unserem Leben dreht sich alles um ganz vieles, nur nicht um Gott. Und wir beten Dinge an oder Menschen oder was auch immer. Also wir beten es an in dem Sinne, wie wir Anbetung verstehen. So, wir verehren es, wir investieren viel Zeit, wir geben Opfer, wir geben Geldgaben an ganz viele Dinge. Vielleicht auch gute Dinge, aber in der Regel nicht Gott. Von Natur aus beten wir Gott nicht an. Und das ist gemäß der Bibel das Hauptproblem von uns Menschen. Dass wir Menschen nicht Gott anbeten, sondern uns um andere Dinge drehen und ihnen göttliche Verehrung zuweisen. Die Bibel nennt das Sündenfall, Sünde. Und seit dem Sündenfall sind wir Menschen von Gott getrennt. In Jesaja 59, Vers 2 steht, eure Schuld, so sagt der Prophet Jesaja, sie steht wie eine Mauer zwischen euch und eurem Gott. Eure Sünden verdecken ihn, darum hört er euch nicht. Es geht dort auch ums Gebet, ums Reden mit Gott. Und Jesaja sagt, es ist nicht so, dass Gott nicht hören könnte, aber eure Sünden verdecken es wie, sind wie eine Mauer, dass Gott euch nicht zuhört. Unsere Sünde trennt uns von Gott. Wir können wie nicht mehr zu Gott kommen. Aber Gott liebt uns und er möchte mit uns Gemeinschaft haben. Er möchte mit uns kommunizieren. Und darum hat Gott einen Weg gesucht und auch gefunden, wie er mit uns Menschen wieder in Beziehung treten konnte. Und zwar so, dass Gott selbst Mensch wurde in Jesus Christus und Jesus unter uns lebte und so mit uns gesprochen hat. Und Jesus lebte auf dieser Erde das perfekte Leben und dann starb er am Kreuz von Golgatha für unsere Sünde. Und Jesus Christus nahm am Kreuz unsere Trennung auf sich und schrie, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und in diesem Moment waren unsere Sünden auf Jesus Christus. Und er hat so wie die Mauer abgetragen, die uns von Gott trennt. Und jetzt ist es so, da haben wir da wunderbare Verheißungen in der Bibel, dass wenn wir unsere Sünden bekennen, vergibt Gott uns unsere Sünden. Und in Johannes 1,12 heißt es, und wenn allen aber, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Kinder Gottes zu heißen. Und jetzt jemand hier ist und sagt, ja, Jesus, vergib mir meine Sünde. Komm du in mein Leben. Dann kommt Jesus in unser Leben und dann sind wir Kinder Gottes. Und Gott ist unser Vater. Und Gott hört auf das Gebet seiner Kinder. Es gibt aber in der Bibel nirgends eine Verheißung, dass Gott auf das Gebet aller Menschen hört. Habe ich noch nirgends gesehen in der Bibel. Wir haben nur die Verheißung, dass Gott auf das Gebet seiner Kinder hört, die in seinem Namen beten, die an ihn glauben. Unglaubliches Vorrecht. Gott hört auf unser Gebet, wenn wir seine Kinder sind. Also Jesus predigt hier zu seinen Jüngern, zu seinen Nachfolgern, zu gläubigen Menschen und er sagt ihnen jetzt, wenn ihr betet, dann macht es nicht so, sondern macht es so und macht es nicht so, sondern macht es so. So ist die Struktur. Zuerst macht es nicht so. Wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler, die sich zum Gebet gern in die Synagogen und an die Straßenecken stellen, um von den Leuten gesehen zu werden. Damals in Israel war es so, man betete jeden Tag gewisse Gebete zu gewissen Zeiten. Es gab eine klare Gebetsliturgie. Und vermutlich haben gewisse Leute, die besonders fromm wirken wollten, ihren Morgenspaziergang so gewählt, dass sie genau zu einer bestimmten Zeit an einer Straßenecke standen. Und dann mussten sie natürlich beten. Wir haben das heute auch in gewissen Religionen, dass man so Gebete hat. So. Vielleicht können wir uns das so vorstellen. So. Jedenfalls, sie standen so an der Straßenecke. Immerhin gingen sie noch von der Straße weg, um den Verkehr nicht zu behindern. So. Dann haben sie sich aufgestellt. So. Damalige Gebetshaltung. Stehend, Hände zum Himmel, offene Handflächen nach oben. Und dann beteten sie so.
So, dass sie jeder sah. Und dann dachte, wow, ist der fromm, wow, der auch und so. Und Jesus sagt, macht es nicht wie diese Heuchler. Heuchler, Hypokrites, Schauspieler, könnte man auch übersetzen. Schauspieler sind ja Menschen, die spielen eine Rolle. Die spielen etwas, was sie gar nicht selbst sind. Ich könnte sagen, ihr Verhalten und ihr Herz oder ihr Ich, das stimmt nicht ganz überein. Man gibt etwas vor zu sein. Und auch sagen, das sind Scheinheilige. Sie tun nur so, obwohl es im Herzen gar nicht so aussieht. Jesus sagt, macht es nicht so wie sie, wie diese, denn sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. Und dann sagt Jesus stattdessen, wenn du beten willst, geh in dein Zimmer, schließ die Tür und dann bete zu deinem Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dich belohnen. Jesus sagt, wenn ihr so vor den Menschen hinsteht, so, wow, das bin ich, dann habt ihr euren Lohn schon gehabt von den Menschen, vom Vater im Himmel bekommt ihr nichts mehr. Aber wenn ihr nach Hause geht, ins innerste Kämmerlein, dort, wo euch niemand sieht, zuschließt und dann betet, dann sieht es Gott und er wird es belohnen. Und vielleicht sitzt du jetzt da und denkst, oh, aber ich bin ja hier in der Gemeinde im Gebetsteam. Ich muss manchmal öffentlich beten. Oder vielleicht bist du da und denkst, oh, ich habe auch schon am Gebetsabend öffentlich gebetet. Oder in einer Gebetsgruppe. Oder in der Ehe mit meinem Ehepartner, mit den Kindern. Oh, habe ich da einen Fehler gemacht? Darf man gar nicht öffentlich beten, sondern nur im Verborgenen? Nun, ich predige es heute erneut und ich predige es auch die nächsten Jahre immer wieder das Gleiche. Wenn wir die Bibel lesen, müssen wir den Kontext beachten. Kontext, Kontext, Kontext. Was ist der Kontext hier? Der Kontext ist Vers 1, Kapitel 6. Hütet euch, eure Frömmigkeit vor den Menschen zur Schau zu stellen. Sonst habt ihr von eurem Vater im Himmel keinen Lohn mehr zu erwarten. Ich stelle mir das so vor, Jesus ist da am Predigen. Und wahrscheinlich predigt er viel mehr, als was wir in der Bergpredigt aufgeschrieben haben. Und dann predigt er und vielleicht macht er mal eine Pause und dann beginnt er eine nächste Predigt. Und hier beginnt so wie die zweite Predigt, so verstehe ich das. Und so die zweite Predigt hat so die Hauptbotschaft, stellt eure Frömmigkeit nicht zur Schau. Sonst habt ihr keinen Lohn zu erwarten. Und dann nennt Jesus drei Bereiche, wo wir geneigt sind, unsere Frömmigkeit vielleicht als fromme Menschen zur Schau zu stellen. Erster Bereich, wenn wir unser Geld spenden, wenn wir großzügig sind, unsere Geldgaben. Sagt Jesus, mach das nicht, dass die anderen das sehen. So, tue nicht Gutes und sprich darüber, sondern tue Gutes. Die linke Hand soll nicht wissen, was die rechte tut, so. So das Bild von Jesus. Das zweite, wenn du betest, mach es für dich. Und das dritte, wenn du fastest, dann setz keine Leidensmiene auf wie die Heuchler. Oh, ich bin so arm, ich habe nichts gegessen heute, weil ich musste beten und so. Ah, der, boah, ist der fromm. Nein, dann mach es für dich, dass es niemand sieht und niemand merkt. So. Und dreimal sagt Jesus dann genau oder ungefähr den gleichen Satz. Dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dich belohnen. Vers 4 beim Geben, Vers 6 beim Beten, Vers 18 beim Fasten. Das ist die Hauptbotschaft. Mach es nicht, damit die Menschen dich sehen, mach es, damit Gott dich sieht. Und er wird es belohnen. Jetzt müssen wir aber auch beachten, dass Jesus vorher in seiner vorherigen Predigt in Kapitel 5 gesagt hat, lasst euer Licht leuchten vor den Menschen. Und dann sagt Jesus tatsächlich, Vers 16, Kapitel 5, sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Sehen wir die Spannung? Die Menschen sollen unsere guten Werke sehen, aber wir sollen nicht heucheln, unsere Frömmigkeit zur Schau stellen. Es geht darum, dass die Menschen, wenn sie uns sehen, Gott preisen und nicht uns. Das will Jesus hier sagen. Darum geht's. Bei allem und auch beim Gebet. Es geht nicht um uns. Es geht nicht darum, dass wir gut dastehen, sondern dass Menschen Gott loben. Sonst, sagt Jesus, sind wir wie Heuchler. Ganz besonders schlimm ist es ja dann, wenn wir fromm tun und dann im nächsten Moment ganz anders leben. Also damit hat Gott Mühe. Und ich glaube auch unsere Mitmenschen. Unglaublich Mühe. Oder? Stellt euch vor, ich bin da in einer Gruppe vor dem Gebet, vor dem Essen bete ich, sodass mich alle sehen. Und dann am Nachmittag motze ich den anderen zusammen so. Oder ich bin der Chef, ich sage allen, wie am Sonntag, wie ich da bete vor allen. Und dann unter der Woche bin ich der schlimmste Chef, den man sich vorstellen kann. Damit haben Menschen Mühe. Das ist Heuchelei. Und auch Gott hat Mühe damit. Also das Problem ist nicht das öffentliche Gebet. Das Problem ist unsere Haltung. Ich meine, auch Salomo hat öffentlich gebetet. Esra und Nehemia haben öffentlich gebetet. Daniel hat auch so gebetet, dass man es gesehen hat. Paulus hat öffentlich gebetet. Jesus hat auch ab und zu öffentlich gebetet. Das Problem ist die Heuchelei. Was könnte das konkret für uns bedeuten heute? Vielleicht, wenn du öffentlich betest, im Gottesdienst, im Gebetsabend, wo auch immer, in einer Gruppe, dann frage dich ganz persönlich, bete ich, damit andere hören, wie gut ich beten kann? Bete ich, damit andere sehen, dass ich beten kann? Bete ich, damit andere mich als fromm betrachten, als gläubig ansehen? Bete ich, um andere zu beeindrucken? Oder ist mein öffentliches Gebet ein Ausdruck meines persönlichen Gebets? Und diene ich damit anderen, indem ich stellvertretend für sie bete? Ich meine, ich bin sehr, sehr dankbar für alle, die öffentlich beten. Es wäre ja eine unglaublich traurige Gebetsgemeinschaft, wenn jetzt niemand mehr öffentlich beten würde. So, wäre sehr still. Nein, ich freue mich über alle, die öffentlich beten. Die Frage ist, in welcher Haltung? Und vielleicht noch eine Frage zur Selbstprüfung für jeden persönlich so. Bete ich fast nur noch öffentlich und nie zu Hause für mich persönlich? Dann meine ich, gibt es eine Schieflage in meinem Leben, was das Gebet anbelangt. Das öffentliche Gebet soll wie ein Ausdruck des persönlichen Gebets sein. Gut, und dann sagt Jesus noch einmal, wie wir nicht beten sollen. Also zuerst mach es nicht wie die Heuchler, sondern im Verborgenen so. Und dann, und wenn du jetzt betest, dann sollen wir nicht leere Worte aneinander reihen wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Macht es nicht wie sie, denn euer Vater weiß, was ihr braucht, und zwar schon, bevor ihr ihn darum bittet. Jesus sagt, macht nicht viele Worte. Wörtlich, ihr sollt nicht plappern. Das griechische Wort ist patalogeo. Das meint ein gedankenloses Reden, ein Plappern. Und die Menschen damals, noch einmal, wir müssen uns überlegen, zu wem hat Jesus gesprochen? Zu frommen Juden. Und die hatten täglich ihre Gebetszeiten. Zum Beispiel habe ich gelesen, oder habe ich einfach gelesen, weiß ich nicht, ob das stimmt, aber dass fromme Juden damals dreimal täglich das 18-Bitten-Gebet gebetet haben. Das waren 970 Worte. Viel, viel mehr als das Unser-Vater-Gebet. Dreimal täglich. Dann zweimal täglich betete man das Glaubensbekenntnis, das Schma Israel. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. So, 5. Mose 6, 4 bis 9, glaube ich. Das betete man. Und dann Tischgebete und Doxologie und so weiter. Und jetzt stellt euch vor, wenn man das jeden Tag dreimal betet, so. Ja, da kann es schnell passieren, dass man das gedankenlos betet, so. Schnau, muss weiterarbeiten. Muss wieder, was auch immer. Und jetzt muss ich ganz so schnell beten, so. Jesus sagt, macht es nicht so. Macht es auch nicht so, dass ihr meint, möglichst viele Worte zu benutzen, damit Gott dann eher auf euer Gebet hört, so. Vielleicht manchmal so das Gefühl, ich muss besonders gute Worte brauchen, besonders viel. Sagt nein. Nein, euer Vater weiß, was ihr braucht, und zwar schon, bevor ihr ihn darum bittet. Betet. Ich sage es mal so, wenn wir beten, sollen wir ganz dabei sein beim Gebet. Mit unserem ganzen Ich. Unser Ich, unser Herz, wie man auch sagt, das besteht ja aus unserem Willen, aus unserem Denken, aus unseren Gefühlen. Also wenn wir beten, dann wollen wir beten. Dann denken wir mit, was wir beten. Und dann darf auch das Gefühl dabei sein. Beten. Nachdem Jesus jetzt erklärt hat, ja, wie man eben nicht beten soll, hat vielleicht jemand so gefragt, aber Jesus, wie sollen wir denn beten? Lukas 11,1 steht diese Frage, Jesus, lehre uns beten. Und dann sagt Jesus, so sollt ihr beten, unser Vater im Himmel. Und dann kommt das Mustergebet, das unser Vater. Und ich finde es ja schon ironisch, nein, eigentlich tragisch, dass Jesus sagt, ihr sollt nicht plappern. Und dann lehrt er uns ein Gebet, das wahrscheinlich zum meistgeplappertsten Gebet der christlichen Welt geworden ist. Und ich finde es darum wichtig, dass wir diese Predigtserie haben, damit wir das nicht plappern, dass wir das von Herzen beten. Wissen, was wir dabei beten auch. Darum geht es dann in 2 Wochen, beginnen wir dann mit der Serie wirklich. Heute möchte ich noch auf eine Frage eingehen jetzt. Ja, wie sollen wir denn beten? Und vielleicht zuerst die Frage, warum sollen wir beten? Oder wozu? Ich meine, wenn Jesus sagt, Gott weiß eh schon alles, was wir beten, warum beten wir dann überhaupt noch? Die Antwort ist, wir beten auf jeden Fall nicht, um Gott Informationen zu liefern. Vielleicht habt ihr das auch schon gedacht. Also so unter uns, manchmal habe ich das Gefühl, wir liefern einander Informationen beim Gebet. Aber jedenfalls, Gott können wir keine Informationen liefern. Ganz problematisch wird es ja, wenn man dem anderen noch etwas sagen will durchs Gebet. So, Jesus, bitte segne meinen Ehemann, dass er endlich und so und mir wohl tut. Das ist ganz. Aber ja gut, jedenfalls, wir beten nicht um Informationen zu liefern, sondern wir beten, ich sag mal, um unser Vertrauen zu Gott auszudrücken. Oder wenn wir beten, gestehen wir ein, ich brauche Hilfe. Jeder, der betet, bringt damit zum Ausdruck, ich bin Mensch, du bist Gott. Das Gebet. Wenn wir den Eindruck haben, ich bin Gott und Gott nicht, dann beten wir nicht. Ist klar, oder? Höchstens zu uns, Selbstgespräch. Wenn wir beten, unser Vater, dann sagen wir, ich bin ein Kind, du bist mein Vater, du bist Gott. Ich bin ein Mensch, ich bin begrenzt. Ich vertraue dir. Unser Gebet ist auch Ausdruck unserer Liebe zu Gott. Wenn wir jemanden lieben, dann wollen wir Zeit mit dieser Person verbringen. Oder wenn wir richtig verliebt sind, dann wünschen wir uns, die Stimme des anderen zu hören. Aber auch, dass der andere unsere Stimme hört. Also ganz schwierig ist ja dann, wenn der andere immer nur spricht und uns nicht zuhört, und dabei würden wir gerne mal etwas sagen, dann fühlen wir uns nicht so wertgeschätzt, auch nicht geliebt, so, nicht ernst genommen. Wir wollen auch gehört werden. Und Gebet ist ein Ausdruck unserer Liebe zu Gott. Und dann ganz genial, unser Gebet verändert die Weltgeschichte. Gott hat in seiner Souveränität entschieden, auf unser Gebet zu hören. Das müsste Gott nicht. Er könnte auch einfach so handeln, problemlos. Aber er hat entschieden in seiner Souveränität, ich möchte auf die Gebete meiner Kinder hören, und Gott verändert die Weltgeschichte, wenn wir beten. Es gab ja auch schon den Fehlschluss so aufgrund von Matthäus 6, dass manche so gedacht haben, wenn Gott ja alles weiß, muss ich gar nicht mehr beten. Gott kann ja sowieso handeln. Das wäre ein Fehlschluss. Denn Gott will gebeten werden. Er will, dass wir ihn bitten. Es gibt so einen Satz, den wollte ich meinen Kindern schon ganz früh beibringen. Oder so eine Sache, Eltern unter uns. Oder? Wir haben ja so wie Wünsche und sagen, das ist mir ganz wichtig. Und so ein Satz, der mir ganz wichtig war bei meinen Kindern, war so, dass, ich beginne vielleicht noch 2, 3 Sätze früher, wenn unsere Kinder so weinen, das gibt es ja manchmal, dass Kinder weinen und dann gibt es so das Granny-Weinen so. Es geht nicht, ich kann es nicht. So, kennt ihr? Und dann gehe ich jeweils zu meinen Kindern und dann, heute ist es so, dass ich dann manchmal sage, was sagt der Papi so Situationen?
Und dann, Lösungen suchen.
Lösungen suchen, das ist das, was ich meinen Kindern schon früh weitergeben wollte. Nicht umschreien, gerne Lösungen suchen. Und dann, dann sage ich, und was wäre eine mögliche Lösung? Dann wissen meine Kinder, Papi frage. Und ich möchte euch das mitgeben, vielleicht in der nächsten Woche. Das geht nicht. Gott, Papi frage. Gott, hilf mir. Gut, wie sollen wir beten? Vielleicht noch äußerlich so. Was ist eigentlich so die biblische Gebetshaltung so? In der Bibel haben wir viele Gebetshaltungen, die beschrieben werden. So. Haben wir vorher schon gehört, so kniend, ich gehe auf meine Knie, liegend, proskyneo heißt übrigens anbeten, kyne ist der Hund, so wie ein Hund, so bah, proskyneo, so wie ein Hund da niederliegen vor Gott, das ist anbeten. Oder stehend, das ist so vielleicht die eben typische Gebetshaltung. Wahrscheinlich hat Jesus so gebetet, so. Was wir in der Bibel nirgends finden, ist das Gebet sitzend, mit gefalteten Händen und geschlossenen Augen. Ich möchte euch ja nicht zu nahe treten, aber all diejenigen, die immer wieder sagen, heidnisch, das ist heidnisch und das ist heidnisch und das ist heidnisch, das ist auch heidnisch. Das haben wir nämlich übernommen, so Germanen und was auch immer so. Ja, aber ich sage da kein Problem, so zu beten, oder? Kein Problem, das ist nur das Äußere. Alles Äußere dürfen wir auch von anderen übernehmen, sage ich. Oder vieles. Manches. Einzelnes. Prüft selbst. Gut. Was ich sagen will, ist, die äußere Haltung ist für die Bibel nicht so entscheidend wie die innere Haltung. Und mein Wunsch ist für mich und für uns, dass wir mit unserem Körper auch ausdrücken, was in unserem Innern drin ist. Ich meine, es ist schräg, wenn wir nur alles im Geist und in der Seele so verorten, in unserem Glauben, und der Körper wieso nicht dabei ist. Aber ich finde es speziell, wenn wir alle zusammen beten oder singen, ich stehe vor dir und dann sitzen wir. Also man kann das natürlich schon machen, oder? Im Geist stehen wir vor Gott, kein Problem. Ich sage nicht, das ist eine Lüge. Aber ich finde es einfach schön, wenn wir das, was wir sagen, auch tun, oder das, was wir fühlen auch, und unser Körper dabei ist. Seit Jahrhunderten steht man auf zum Segen. Das macht etwas mit uns. Ich bin da und ich bin bereit zu gehen für dich. Sende mich, segne mich. Ich will ein Segen sein. Dann so die Frage, sollen wir laut oder leise beten? Oder, ja, also ich sage es mal so, nach Möglichkeit sollten wir hörbar beten. Ich bin jemand, ich habe sehr oft in Gedanken gebetet. Vor allem vor 20 Jahren so, auch, ja, immer wieder so in Gedanken. Und dann habe ich mal die Bibel ja auch schon durchgelesen und ich habe bis jetzt, dürft gerne auf mich zukommen, wenn ihr eine andere Stelle wisst, aber noch keine Bibelstelle entdeckt, die ein bisschen wörtlicher ist, in der ausgedrückt wird, dass jemand in Gedanken gebetet hat. Gebete in der Bibel sind immer hörbar. Gott aber kennt unsere Gedanken, das ist ja genial. Darum glaube ich auch, dass er unsere Gedankengebete auch hört. So. Aber ich habe bei mir festgestellt, dass wenn ich nur in Gedanken bete, dann kann das sehr unanständig werden. Weil ich die Gabe bekommen habe, von Gott assoziativ zu denken. Ich kann nämlich super beim Denken weiterdenken. Und ich bete, ich nehme als Beispiel, ich bete für Manuel. Danke Manuel und segne ihn, seine Ehefrau und so. Ah Manuel, den habe ich doch gestern Abend auch gesehen im Jugendgottesdienst. Jugendgottesdienst, da musste ich doch einspringen. Ich durfte das erste Mal in meinem Leben Technik machen. Danke für das Vorrecht. Ah, hoffentlich ist heute die Technik auch gut eingestellt. So, und ihr hört... Aber Jesus, bitte segne du Manuel. Und merkte, ich bin schon abgeschweift. So denke ich. Aber wenn ich hörbar bete, dann kann ich in Gedanken auch denken und dann kann ich wieder weiter beten. Und dann ist wie klar, was ich bete und was ich denke. Darum nach Möglichkeit hörbar beten. Übrigens, wir müssen dabei nicht schreien. Beim Gebet. Es gibt einen Moment so im Alten Testament, da waren so Baalspriester. Und die haben geschrien und gerufen. Und dann sagt Elia, ihr müsst lauter rufen. Wahrscheinlich ist Baal gerade am Schlafen oder auf einer Reise oder dann ganz wörtlich auf dem WC. Ihr müsst lauter reden. Und dann schreien die noch lauter. Und dann kommt Elia und sagt, Gott, du hörst mich, zwei, drei Sätze. Und Gott macht's. Wir sehen ganz normal, Gott hört's. Ich stelle mir so vor, wenn ich bete, wie ich mit einem guten Freund spreche. Vielleicht so einen Meter Distanz. Jesus sitzt mir vis-à-vis. Jetzt rede ich, dass er mich hört. Vielleicht noch kurz, was sollen wir denn beten? Nur ganz kurz, das kann ich ein anderes Mal noch mehr vertiefen. Ich meine, von der Bibel her gibt es verschiedene Schwerpunkte, die Gebete haben können. Zum Beispiel das Sündenbekenntnis. Wir sollen vor Gott kommen und uns überlegen, wo habe ich gesündigt? In Taten, tut mir leid. In Worten, gelogen, verleumdet, wüst geredet, jemanden verletzt. Tut mir leid. In Gedanken, oh, also bei mir ist es so, wenn ich ganz ehrlich bin, fast, also ja, ständig sündigt es da oben. Letztes Mal habe ich gesagt, beim Autofahren, oder? Ja, genau. Oder auch sonst. Aber immer wieder. Es tut mir leid. Sobald wir es merken, es tut mir leid, bitte, bitte vergib mir und verändere mich. Und dann Hingabe. Jesus, ich stelle mich dir ganz zur Verfügung. Bestimme du heute über meinen Willen. Meine Gedanken, meine Gefühle, ich möchte tun, was du willst. Dann Anbetung. Anbetung heißt ja, ich spreche jemandem oder irgendetwas den höchsten Wert zu. Bei der Anbetung helfen mir persönlich vorformulierte Gebete. Psalmen, Lieder, keine wie du. Und so weiter. Dann Dank. Ich sage, wir können für nichts danken, was Gott uns nicht in seiner Gnade gegeben hat. Gnade, unverdientes Geschenk. Es gibt die allgemeine Gnade, das ist das, was alle Menschen von Gott bekommen haben, unabhängig, ob sie an ihn glauben oder nicht. Wir können danken für unseren Ehepartner, für Kraft, für Körper, für Materielles, für Beruf, für Nahrung, für Kleidung, für alles Mögliche. Und dann gibt es die spezielle Gnade. Das ist das, was nur diejenigen bekommen, die an Jesus Christus glauben, als ihren Herrn und Heiland. Nämlich, dass Jesus für uns gelebt hat, für uns gestorben ist, dass er uns die Sünden gezeigt hat, dass er uns die Sünden vergeben hat, dass er in uns lebt, dass wir Gottes Kinder sind. Und dann bitte, das, was wir uns wünschen. Gott sagt, bittet und so wird euch gegeben, also Jesus. Jakobus hat geschrieben, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Und ich finde es so genial, dass Gott unser Gebet so erhört, wie wir beten würden, wenn wir wüssten, was er weiß. Ich finde das so genial, weil wenn Gott uns das geben würde, worum wir bitten würden, ich würde nicht mehr beten. Das wäre so gefährlich. Weil vielleicht bete ich ja um etwas, was mich zerstört. Innerlich oder äußerlich. Aber weil Gott unser Gebet immer so erhört, wie wir beten würden, wenn wir wüssten, was er weiß, so wie der Sicherheitsgurt des Gebets, so nennt man das auch manchmal, können wir beten, worum wir wollen. Wir können einfach beten. Und wir wissen, Gott ist unser Vater, er gibt das Beste für uns. Nicht immer das, was wir wollen. Nicht immer das, was wir denken, es ist das Beste. Und dann noch die Fürbitte, dass wir für andere beten. Vielleicht beginnen wir mal, dass wir für den Ehepartner beten, für unsere Kinder, für Menschen, die uns nahe sind und so weiter. Möchte ich fragen zum Schluss, wie sieht dein Gebetsleben aus? Welche Schwerpunkte kommen in deinem Leben vor allem vor? Wir müssen nicht immer jeden Schwerpunkt in jedes Gebet einbetten. Aber wenn wir immer nur bitten, könnte vielleicht die heutige Predigt eine Ermutigung sein, auch mal zu danken. Auch mal anzubeten. Und so. Abschließend möchte ich dich ermutigen, zu beten. Jemand sagte mal, wir lernen zu beten, indem wir beten. Ich möchte dich ermutigen, zu beten. Vielleicht sitzt du da und denkst, ich habe gar keine Beziehung mit Gott. Und ich bin auch sehr skeptisch. Bin nicht so sicher, ob es Gott überhaupt gibt. Ich lade dich ein, vielleicht mal ein Kontaktgebet zu wagen. Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Also vielleicht hast du ein konkretes Anliegen. Sag doch mal Gott, wenn es dich gibt, ich bin noch skeptisch so, aber bitte greife du hier in mein Leben ein. Und ich habe vorher gesagt, wir haben keine Verheißung, dass Gott so ein Gebet erhört. Aber ich glaube, Gott liebt uns unglaublich fest. Und wenn wir das von ganzem Herzen auch wie offen sind für Gott, dann glaube ich, wird sich Gott uns auch zeigen. Und wenn du da sitzt und du sagst, ich habe schon eine jahrelange Beziehung mit Jesus voll, dann möchte ich dich ermutigen, reichhaltig zu beten. Dieses Vorrecht, das Gott uns gegeben hat, des Gebets zu nutzen. Und bitte beachtet, Gebet ist zunächst eine ganz persönliche, eine intime Sache. Und dabei geht es nicht um die richtigen Worte, nicht um die richtige Technik, nicht um die richtige Methode, sondern um unsere Beziehung mit Gott. Ich bete. Jesus, ich danke dir für diesen Bibeltext. Danke dir für diese Predigt, die du da gehalten hast. Und ja, mich persönlich fordert das Thema Gebet auch immer sehr heraus, gerade weil ich oft auch öffentlich bete. Und ich bitte dich für uns alle, dass diese Predigt uns wie ermutigt, auch das persönliche Gebet zu pflegen. Dort, wo uns niemand sieht, außer du. Ich bitte dich, dass du uns hilfst. Ich bitte dich für diejenigen, die keine Beziehung haben mit dir, dass sie dir begegnen dürfen. Ich bitte dich für uns als Gemeinde, dass Gebet in unserer Gemeinde immer noch wichtiger wird. Wir wieder durch ausdrücken, wir sind abhängig von dir. Wir lieben dich. Und Jesus, danke, dass du uns verheißen, dass unser Gebet auch etwas bewegt. Und das möchte ich auch noch viel, viel mehr erleben. Amen.